Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten VCs aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPOs, über sonstige relevante Trends aus Sicht der VCs. Und heute zu Gast ist Peter Specht von Creandum. Wir haben wirklich gemeinsam ein Feuerwerk an Themen für euch vorbereitet, oder beziehungsweise Peter hat die vorbereitet. Ich stelle ja zum Glück nur die Fragen. Wir haben zum einen gesprochen nochmal kurz über Project Eden. Die waren neu hier schon zu Gast. Da geht es ja um einen wirklich sehr, sehr spannenden Ansatz, wie wir künstliches Fleisch produzieren könnten in der Zukunft. Dann haben wir über den Weltraum gesprochen, über ein neues Space-Tech-Unternehmen aus München oder zumindest über eine große Finanzierungsrunde für dieses Unternehmen. Und dann haben wir noch über den HR-Tech-Bereich gesprochen. Insgesamt wirklich ein toller Ritt durch verschiedenste Themen, wie ihr gerade merkt. Deswegen freut euch jetzt auf Peter Specht von Creandum.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, dann freue ich mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter.
Hi Jan, schön dich wieder zu sprechen.
Freue mich auch sehr, dass wir wieder sprechen und tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen, Peter. Und ja, ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, aber wir reden auch noch gleich über eine Portfolio-Company von euch, die neu hier zu Gast war. Aber ich würde sagen, erst ein paar Sätze zu Creandum, oder?
Ach, immer gerne. Wir sind ein Early-Stage-Fund, basiert in Stockholm, Berlin, London und San Francisco. Wir machen Seed und Series A, haben investiert in Firmen wie Spotify, Klarna, iSettle, Trade Republic, Factorial und viele andere, knapp 20 Unicorns bis heute. Und deshalb, wenn Gründer sozusagen Early-Stage Seed und A, schauen wir uns immer sehr gut an, wenn sie tolle Sachen bauen.
Ja, wer mehr zu euch wissen möchte, den Simon Schminke hatten wir hier mal zu Gast. Ne? Der hat mal sehr ausführlich quasi eure Strategie erzählt. Wir machen ja immer diesen VC-Talk hier einmal in der Woche, wo wir VCs vorstellen. Da hat er mal so, ja, man kann ja wirklich sagen, den Erfolgscase Creandum vorgestellt, weil ihr habt ja wirklich, das geht auch schon weit zurück und da sind wirklich ein paar große Namen im Portfolio. Eines der neueren und die vielleicht mal groß werden, hatte ich ja neulich zu Gast, habe ich gerade schon gesagt oder angeteasert, Project Eden. Da hatte ich den Jan Wilmking hier zu Gast und das fand ich mega spannend. Ich kann das Produkt nicht beurteilen, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du drauf guckst. Da geht es um eine neue Methode, Fleischalternativen zu produzieren.
Exakt. Project Eden ist ein neues, ich sag mal, Alternative Meat Produkt. Und zwar schaut aus wie Beef, also wie ein Steak, richtig. Und die haben eben eine neue Art entwickelt, das zu produzieren, die viel skalierbarer ist, auch viel mehr, ich sag mal, massentauglich und zu attraktiven Produktionskosten über die Zeit. Und ist ein extrem erfahrenes Team, das macht, ist der Jan Wilmking, den du angesprochen hast, der im Senior Management bei Zalando vorher war und unter anderem auch der Ex-MyMüsli-Gründer. Und noch Material Scientist und ein sehr, sehr starkes, erfahrenes Team, die dort ein aus Konsumentensicht, ich sag mal, unfassbares Produkt bauen, was ich auch oder wir auch in unserem VC-Alltag nicht so häufig sehen, weil viel ja auch Software ist oder digitale Produkte. Aber das haben wir damals, bevor wir investiert, tatsächlich auch im Büro Probe gegessen und angeguckt. Und es schaut echt aus wie ein echtes Stück Fleisch. Und es war wirklich erstaunlich, muss ich einfach sagen. Und die haben gerade nochmal eine Extension geraced, nochmal 2 Millionen Funding, 2,1 Millionen Funding geaddet, haben jetzt dann insgesamt 10 Millionen geraced im Total. Und wir hoffen, dass das Ganze möglichst bald natürlich produktionsready ist und für Konsumenten erhältlich.
Ja, also wen das interessiert, es gibt einen TechCrunch-Artikel dazu, da sieht man mal, wie das aussieht. Das ist wirklich der Hammer, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt noch nicht live gesehen, kann auch den Geschmack nicht beurteilen und so weiter, aber ich fand das, was Jan erzählt hat, total plausibel. Er sagte halt, Fleisch ist ja letztendlich faserig, ne? Und ich glaube, er zumindest kommt ja mit Zalando eben aus der Textilwirtschaft und er sagte, eigentlich hat sie gewundert bei der ganzen Marktrecherche dann damals, dass es keinen gibt, der quasi diesen Ansatz, den man in der Textilwirtschaft beim Nähen und so weiter kennt, ne, bei der Produktion von Stoffen und sowas, dass man das noch nie auf die Fleischwirtschaft adaptiert hat. Und das fand ich also irgendwie bestechend, ja.
Ja, so kann man sich dann Produktion auch richtig gut vorstellen.
Mhm. Irre, ja. Also bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich meine, der Markt ist riesig und er ist vor allem im Umbruch und die Konsumenten suchen nach Alternativen. Von daher, wenn das so schmeckt, wie es aussieht, ganz, ganz, ganz großartig, muss ich sagen, ja. Bin gespannt, ja. Du Peter, aber dann lass uns mal, du hast ja zwei krasse Themen mitgebracht, finde ich. Die machen irgendwie Hoffnung, finde ich, ne? Also jetzt SpaceX, ist vielleicht sogar die wertvollste privat gehaltene Firma der Welt. Ich weiß gar nicht, ne, TikTok wahrscheinlich noch drüber, ne? Aber gehört zu den Top 3, 4, 5 irgendwie auf jeden Fall, ne? Bekommt Konkurrenz, ja?
Absolut. Von einem, wie du sagst, krassen Thema zum nächsten krassen Thema. Und zwar geht es um The Exploration Company, ein Raumfahrtunternehmen aus der Nähe von München. Die haben gestern eine Finanzierung in einer A-Runde in Höhe von 40 Millionen Euro bekannt gegeben. Also eine sehr große A-Runde, auch für die aktuellen Zeiten. Die Runde wurde geleadet von EQT Ventures und Red River Ventures. Existierende Investoren haben auch mitgemacht, wie Cherry Ventures oder V-Squared und Omnis Capital, die damals schon, ich glaube, eine 6-Millionen-Runde gemacht hatten. Und das Startup macht eine wiederverwendbare Rakete und Kapsel und möchte damit die Entwicklung vorantreiben. Und ähnlich wie in SpaceX, wo die, sagen wir, Raketen bauen, die, wo dann die gesamte Rakete auch zur Erde zurückkommt, arbeitet die Exploration Company an einem wiederverwendbaren Ansatz. Und bei ihnen insbesondere eben die Kapsel. Und Ziel ist es, Fracht ins All zu befördern, später auch mal Personen ins All zu befördern und damit Raumstationen zu versorgen und auch später auch Menschen zu transportieren.
Was eine krasse Vision erstmal, ne? Also muss man schon sagen, ja. Mhm.
Ja, also ich bin ja grundsätzlich immer begeistert, wenn es, ich sag mal, um so Technologien gehen, die die Menschheit einen Tick weiterbringen in dem Sinne tatsächlich. Und das ist auf jeden Fall grundsätzlich auch immer ein Schritt hier im Space Tech, das weiter voranzutreiben, weil in den letzten 50, 60 Jahren ist ja auch zum Teil dann gar nicht mehr so viel passiert, außer jetzt SpaceX, die da wirklich hochgekommen sind. Und in den letzten Jahren gab es auf jeden Fall einen Trend, dass jetzt, angefeuert auch durch SpaceX, auch wieder viel mehr in dem Markt passiert und in der privaten Raumfahrt passiert. Und was finden wir hier spannend? Die Kapseln sollen private Raumstationen bedienen. Und die ISS läuft ja 2030 aktuell die Finanzierung aus. Man denkt aber, dass es natürlich auch noch mehrere private Raumstationen in der Zukunft gibt. Und so könnte die Kapsel von der Exploration Company zukünftig dann eben Personen und Lasten dorthin befördern. Aber sie kann auch auf dem Mond landen und sogar am Mond von Basis zu Basis hüpfen. Also bis zu 100 Kilometer. Und es ist, ich kann das gar nicht als Nichtwissender quasi einschätzen, wie schwer das jetzt eigentlich ist oder wie besonders es ist. Aber die Vorstellung davon finde ich schon beeindruckend. Und man kann die Kapsel bis zu 5-mal wiederverwenden. Und dadurch lassen sich eben die Kosten für die einzelnen Raumfahrtausflüge drastisch reduzieren. Aus VC-Perspektive muss man sagen, handelt es sich hier schon auch eher um ein sehr langfristiges Projekt. Der Zeitraum wird sich eher um 20 plus Jahre strecken. Und der Horizont, den man hier sieht, auch mit vollem Betrieb etc. Und daher würde ich mal sagen, ist es schon kein klassischer VC-Case, wie jetzt, ich sage mal, eine Consumer-Internet-Company oder eine Software-Company. Dennoch eine mit vom Markt her einer sehr großen Upside und Marktpotenzial, wenn man den entsprechenden langfristigen Investmenthorizont betrachtet. Und auch das zweite, jetzt sehr gut finanzierte SpaceTech-Unternehmen aus München. Es gibt ja noch ESA Aerospace, die unter anderem über 180 Millionen geraced haben, unter anderem von Lakestar, HV und UVC. Und damit neben dem, ich glaube, die ESA ist ja in der Nähe von München stationiert, wird München jetzt auch so ein bisschen der Space Tech Hub in Deutschland mit mehreren sehr gut finanzierten Startups.
Ja, so klingt das, ne? Also das ist ja irgendwie auch spannend. Und Ich meine, diese Faszination Weltraum haben wir, glaube ich, irgendwie alle. Ich mache ja auch mit dem Lukas Leitner ja gerade so eine Space Tech-Reihe und das ist schon wirklich krass zu sehen, welche unterschiedliche Geschäftsmodelle da oben schlummern. Trotzdem, du hast gerade gesagt, als nicht wissender VC, das fand ich spannend, ne? Also es sind ja jetzt relativ viele, du hast gesagt, als nicht wissender Beobachter jetzt, weil die VCs, die dabei sind, sind tiefer eingestiegen. Trotzdem hatten wir ja vorhin auch diesen Fall mit Project Eden. Ist ja auch etwas, wo man als VC erstmal nicht so drin ist. Wie nähert man sich so einem Thema? Also wie trifft man da eine Investmententscheidung? Weil ich finde das unglaublich kompliziert. Hier reden wir ja wirklich über so einen komplett nebulösen Bereich, einen Moonshot wahrscheinlich, wo man überhaupt nicht weiß, wie der ausgeht, ne?
Absolut. Das muss man machen durch Expertenhilfe, ganz einfach. Der VC-Ansatz ist ja nicht immer, dass der VC selber immer am besten Bescheid weiß oder alles weiß oder am tiefsten drin ist, sondern dass man aber eben als Investor natürlich die Möglichkeiten hat, sich das entsprechende Wissen einzuholen und dann mit Leuten spricht, die entweder in der amerikanischen Raumfahrt arbeiten, in der europäischen Raumfahrt arbeiten, die sehr viel Ahnung von der Materie haben und dort einfach mehr Zeit drauf verbringt. Und ich bin mir sicher, dass solche Investments jetzt nicht, ich sag mal, wie bei manchen Consumer- oder Software-Investments ein oder zwei Wochen DD dauern, sondern da wird dann auch mehrere Wochen DD von den VCs gemacht, sich auch wirklich in so einen Bereich einzufuchsen und genau ein genaueres, ein tieferes Verständnis davon zu bekommen. Wenn man das aber gemacht hat, dann kann man das schon auch gut mit der Expertenhilfe dann eben vergleichen, das Potenzial abschätzen, die Technologie genauer dahinter verstehen und dann zu einer Konklusion kommen, ob und warum das ein gutes Investment sein könnte oder nicht. Und es gibt natürlich immer auch es gibt auch ein paar Investoren in Europa, die jetzt schon sich tiefer mal in Space Tech irgendwie reingefuchst haben oder ein oder anderes Investment gemacht haben. Sowas ist dann natürlich auch von Vorteil, wenn man mehrere Investments dann in einem Bereich macht. Aber so versucht man sich solchen, ich sag mal, eher komplexen, Deep Tech Themen oder außergewöhnlicheren Themen anzunähern, um dann die richtigen Investmententscheidungen zu treffen. Weil als VC muss man ja immer sehr aufgeschlossen zu bleiben, what's the next big thing, ja? Also wo könnten Outlier generiert werden und welche Märkte muss man dafür beobachten.
Und auch mit der 7-Jahres-Perspektive oder noch mehr, ne, Perspektive, also nicht jetzt irgendwie im nächsten Jahr oder so, weil das sind ja eben so Themen, hast du ja gerade schon gesagt, der Investmenthorizont ist da ein deutlich größerer. Du, vielleicht nochmal eine Frage, ich habe mir die Webseite angeguckt und die Headline bei denen, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine zu komplizierte Frage wird, aber We Democratize Space Exploration und ich bin ein begeisterter Hörer von Pip Klöckner mit seinem Doppelgänger-Podcast und der hat gerade irgendwie einen Abgesang auf das Wort Demokratisierung von irgendwas gesagt. Er hat gesagt, das ist so ein Buzzword gerade. Und wann immer das auftaucht, ist für ihn eigentlich eine Red Flag, weil es noch nie einen Markt gab, der demokratisiert wurde, sondern demokratisiert ist eigentlich eine Verklausulierung von unten nach oben verteilen. Ja? Und da wollte ich dich mal fragen, wie guckst du auf diesen Begriff? Weil das ist ja wahrscheinlich in jedem zweiten Pitch Deck gerade der Fall. Ne? Wahrscheinlich so nach AI das zweitgenutzte Wort.
Das stimmt. Also Generative AI liegt bestimmt am meisten oben aktuell als meist benutztes Wort. Aber ja, Demokratisierung von oder Access to ist definitiv ein Pitch, der häufiger bei Startups vorkommt. Was sie damit bewirken wollen, ist natürlich immer zu zeigen, dass man es den Massen zugänglich machen kann oder dem großen Markt zugänglich machen kann. Häufig getrieben durch stärkere, also durch ein günstigeres Produkt, durch noch günstigeren Access für die Masse, die vorher keinen Zugang zu etwas hatte. Ich weiß nicht, ob Demokratisierung wirklich dann das richtige Wort dafür ist, da stimme ich dir zu. Ich sehe es aber am meisten als Interpretation von sehr einfach Access schaffen zu etwas oder einfacher Access zu etwas schaffen. Ich glaube, bei Apps oder sowas, wenn das heißt, ich sag mal, so ein Trade Republic, der quasi den Zugang zum Investieren den Leuten extremst vereinfacht. Da wurde bestimmt auch mal das Wort Democratizing Access oder so verwendet.
Genau, der Pippe war so fair und hat nicht Trade Republic genannt, sondern Robin Hood. Ja, er hatte quasi das US-Pendant genannt. Ja, genau. Mhm.
Genau, ist natürlich sowas leichter, den Access deutlich einfacher zu machen als bei der Space Tech Company. Das ist dann natürlich immer noch sehr spezieller Access, aber dadurch, dass sie es viel günstiger machen können, kann es eben vielleicht eher kommoditisiert werden. Und man kann es damit auch ein bisschen vergleichen.
Aber ich höre raus, also generell ein Thema, das ihr euch auch hättet angucken können oder vielleicht sogar angeguckt habt und wo ihr zumindest Spaß dran finden könntet, auch wenn es jetzt erstmal weit weg ist und man es vielleicht noch nicht, du hast gerade gesagt, unwissend, wo man es vielleicht noch nicht richtig einschätzen kann.
Ja, absolut. Doch, wir beschäftigen uns immer wieder mit, ich sag mal, auch außergewöhnlicheren Sachen, wie zum Beispiel, ich sag mal, einem elektrischen Flugzeug oder auch ab und zu mal Space Tech Company. Oder wir haben unter anderem investiert in eine Company, die heißt The Cake. Und die machen elektrische Motorräder, also quasi Tesla für Motorräder. Also es gibt auch immer wieder solche Themen, die wir uns genauer angucken. Aber ich würde mal sagen, unser Hauptfokus liegt dann mehr auf, ich sag mal, den klassischen Software- oder Internet-Themen oder Marketplace- oder Fintech-Themen. Wo wir einfach immer ganz tief drin sind. Und wenn wir uns sowas hier angucken, dann ist es immer, wenn wir versuchen, eine Hypothese drauf zu entwickeln oder eben mal tiefer in einen Space reingehen und dann aber auch mehr Zeit darauf verbringen müssen.
Mhm. Dann lass uns mal zum nächsten Thema noch gehen. Das ist ja auch spannend. Das ist, ich weiß gar nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, aber ich glaube, HR-Tech an sich sieht man ja an dem Münchner Unternehmen Personio, die jetzt, glaube ich, auch demnächst an die Börse wollen, sieht man ja, ist erstmal ein riesengroßer Markt, ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, Personio sagt immer, sie haben erst so wenige Prozent des Marktes überhaupt erschlossen. Wir gehen nach Portugal und das Unternehmen ist aber so ein bisschen, glaube ich, also ich weiß nicht, ob sie genau das Gleiche machen wie Personio, wahrscheinlich nicht, ne? Aber das ist der gleiche Space auf jeden Fall.
Im gesamten HR-Bereich sind die auch drin, decken aber einen anderen Fokus einfach ab. Also du kannst, ich sag mal, ein Faktorial, also Faktorial ist ähnliche wie Personio, aber die Company, mit der ich zusammenarbeite. Ist bei mir dann immer, was ein Faktorial macht, was ein Coverflex macht oder ähnliches.
Ja, okay.
Nein.
So genau kenne ich euer Portfolio nicht.
Nein,
ja,
was,
genau.
Personio macht oder ein Faktorial macht oder ein Hibob oder ein Bamboo, ist ja so Core HR, also ich sag mal Time Off, Attendance, aber dann auch Themen wie Payroll, Performance Management und ähnliches. Und was jetzt den Coverflex macht, ist eben sind im Endeffekt Employee Benefits. Also es ist ein, wenn man es vereinfacht, viele erinnern sich vielleicht noch an oder nutzen sie immer noch so Dexo Essensgutscheine. Und was ja im Endeffekt ein Benefit, ein Cash Benefit für Employee ist, der aber steuerlich begünstigt ist. Und von solchen gibt es viele oder auch spezielle Angebote, die Unternehmen ihren Mitarbeitern immer machen. Und Coverflex ist eine Benefits, All-in-One-Benefits-Plattform, die es dann ermöglicht, das mit Kartenzahlung abzudecken und dass ihre Kunden den Mitarbeitern quasi eine Visa-Karte geben, eine App mit vom Unternehmen definierten Budgets und Benefits-Optionen. Und somit können zum Beispiel Kunden dann fast ihr Mittagessen bezahlen mit der Karte und da eben einen Teil davon erstattet bekommen oder ihre Gym-Mitgliedschaft irgendwo bezahlen und kriegen das dann vom Arbeitgeber gesponsert oder vergünstigt oder Teil davon erstattet. Also verschiedene Benefits, die dann eben über die Karte abgewickelt werden können. Und oder auch Rabattprogramme und ähnliches. Und da gibt es in Europa verschiedenste Player. Swile ist der größte von denen, der hat über 300 Millionen geraced, aus Frankreich ursprünglich. Dann gibt es Ben in UK, Kobe, Coverflex jetzt in Portugal. Und Coverflex hat eben gestern eine neue Runde announced. Es sind 15 Millionen Euro, die sie eingesammelt haben von Score Ventures und wo die existierenden wie Brega, Amila und Stableton auch weiter mit investiert haben. Und die haben angegeben, dass sie ein sehr starkes Wachstum haben, wo ich glaube, in der Pressemitteilung stand 400% year over year, also ein sehr stark wachsendes Unternehmen und jetzt eben mehr Geld eingesammelt haben, um international zu expandieren. Gehen in den italienischen Markt jetzt rein und launchen dort und verstärken dort ihre Position. Und sind ansonsten hauptsächlich in Portugal aktiv und ein bisschen in Spanien. Und wie du sagst, das Interessante am HR-Bereich ist, dass man das eigentlich an fast jedes Unternehmen verkaufen kann, weil es ein operativ im Bereich ist, der fast jedes SMI betrifft. Und man sehr, sehr viele, sehr, sehr viel, der Ozean ist sehr groß und man kann sehr, sehr viel dort fischen gehen und sehr, sehr viele Companies angehen. Das heißt, das Marktpotenzial ist auch wirklich relativ groß dafür. Und deshalb gibt es auch verschiedene oder so viele oder einige Player auch in Europa, die alle gut wachsen und sich gut entwickeln, wenn man zumindest die Funding-Entwicklung auch anguckt. Aus einer VC-Perspektive ist die Frage hier für mich aber ein bisschen, wie viel ist das eher ein lokaleres Play versus kann man hier wirklich einen paneuropäischen Gewinner kreieren? Wenn wir mal gucken, dass eben mit Swile jemanden sehr starkes in Frankreich gibt, mit Ben jemand sehr starkes in UK, Kobi in Spanien, jetzt Coverflex in Portugal, die dann nach Italien gehen. Und das zeigt, dass es eigentlich in jedem Markt so ein Local Champion gibt. Und die Frage ist, wer von denen kann sich jetzt wirklich auch paneuropäisch durchsetzen und dort entsprechend expandieren. Und das ist in dem Markt gar nicht so einfach, weil du mit so Essensgutscheinen oder Employee Benefits häufig von der Regulatorik abhängig bist und eben auch nicht einfach sagen kannst, hey, ab morgen gibt es uns auch in Deutschland, sondern man muss erstmal gucken, wie ist da die Regulatorik, wie müssen wir unser Produkt entsprechend anpassen, was darf man hier überhaupt machen, können wir hier genauso das über Kartenzahlung abwickeln, was sind wie die steuerlichen Vorteile, also da braucht man mehr Localization-Effort, der da jeweils reingehen muss. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie hier auch, ich sag mal, so eine angepeilte Internationalisierung laufen wird bei Coverflex. Grundsätzlich aber ein sehr spannender Markt mit mehreren Companies, die sehr gut laufen und auch viel geraced haben. Und mal gucken, ob sich hier noch ein großer Winner eben rauskristallisiert oder ob es weiter ein bisschen diese Dynamik bleibt, dass es in jedem Markt quasi einen Local Champion aktuell gibt.
Mhm. Als ich eben zugehört habe, das klang ja so, als wären sie eigentlich relativ komplementär sogar zu Personio und wären vielleicht so ein typisches, Acquisition-Target eigentlich, aber diese Lokalisierung spricht da vielleicht ein bisschen dagegen, ne? Weil die haben, habe ich gesehen, auf der Webseite 3600 Firmen, die ihr Produkt nutzen. Das ist zum Teil sehr günstig. Ich glaube, die kleine Version ist 1,50 Euro pro Mitarbeiter. Also die Einstiegshürden sind wahrscheinlich relativ gering. Aber für Personio wäre das ja eine super Möglichkeit, um den Fuß in die Tür zu bekommen. Ne?
Ja, also wie ein Faktorial oder Personio.
Entschuldige, Peter. Faktorial, ja, jetzt habe ich es gemerkt, ja, okay.
Nee, wie die das immer machen, ist eigentlich, dass du Integrationspartner bist. Das heißt, ein Personio oder Faktorial hat verschiedene Apps, mit denen sie partnern oder integrieren. Das ist genau wie zum Beispiel ein Application Tracking System, so wie Greenhouse oder Recruitee zum Beispiel, die kann man auch mit seinem Personio oder Faktorial verbinden. Und genauso geht es eben mit einem Kobi oder einem Coverflex. Und dann kann man sozusagen aus der Core HR-Software auch sozusagen auf diese Benefits zugreifen und muss aber nicht die ganze Execution selber machen. Könnte es eine Area sein, in die die Core HR-Player oder die Horizontal Platforms, die großen, irgendwann mal expandieren? Ja, vielleicht. Aktuell ist aber eher noch der Partnership-Approach.
Jetzt Fairness, aber jetzt bin ich mal kurz parallel bei Crunchbase auf Factorial auf die Seite gegangen, weil ich die nicht so gut kenne, Peter. Sag doch nochmal zwei Sätze zu denen, weil die, sag mal, von den KPIs hier, von der Geschwindigkeit, in der sie Geld geraced haben und auch der Captail, das sieht auch sehr, sehr spannend aus, muss ich sagen.
Ja, Factorial ist eine Company aus Barcelona. Wir hatten damals die Seed-Runde zusammen mit Point9 gemacht und die haben mittlerweile auch über 200 Millionen geraced, haben dieses Jahr eine 120 Millionen Runde mit Atomico geraced auf einer Unicorn-Bewertung und extrem stark wachsende Company, die ursprünglich in Spanien gestartet ist, aber mittlerweile in knapp 10 Märkten weltweit eben verfügbar ist, unter anderem auch in Deutschland. Und grundsätzlich muss man sagen, dass generell der Markt von HR-Plattforms und sei es Personio oder Rippling oder Factorial ein extrem spannender Markt ist und extrem attraktiv für einen sehr großen VC-Case.
Rippling USA, ne? Die auch so eine 6 Milliarden Company oder sowas hatte ich mal gelesen, ne? Also auch riesengroß, ne?
Ich glaube sogar mal fast noch mehr mittlerweile.
Fast mehr, ja, okay, mein Wissensstand ist auch ein bisschen älter, ich habe mir die auch mal angeguckt, also super spannend. Du Peter, dann also ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir da jetzt was Wichtiges vergessen? Es war ja jetzt ein riesengroßes Sammelsurium von Themen, war viel drin, finde ich. Aber haben wir jetzt vor lauter Themen was vergessen?
Ich glaube nicht, danke Jan.
Cool. Du, dann vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wer darf sich melden? Also der nächste Project Eden oder mit so einer verrückten Idee oder Space Tech habe ich rausgehört oder das waren jetzt eben elektrische Mopeds, hast du gesagt, das sind Themen, die ihr euch anguckt. Noch was anderes, Generative AI taucht überall auf. Macht es noch Sinn, da zu gründen?
Doch, also ich glaube, der Generative AI-Trend steht theoretisch erst am Anfang eigentlich und ist auch ein Space, den wir uns sehr genau angucken. Natürlich muss man immer ein bisschen diesen Hype rausrechnen, dass es wirklich gerade überall in der Presse ist und überall diskutiert wird. Aber wir glauben, dass da auch Fundament dahinter ist und deshalb ist ein Bereich ist, mit dem wir auch mehr Zeit verbringen. Und wer darf sich melden? Grundsätzlich sehr, sehr ambitionierte Gründer, die ganz große Companies bauen wollen und Marktführer in Europa und weltweit bauen wollen. Die wollen wir immer sehr, sehr gerne sprechen.
Super. Du, aber vielleicht ganz kurz nochmal zu ChatGPT und so weiter oder Generative AI. Wie siehst du das, dass das quasi momentan, dass es da so eine möglicherweise Plattformabhängigkeit gerade gibt mit OpenAI? Ist das für euch ein Thema oder ist das perspektivisch egal?
Ja, die Frage ist ja, also ist natürlich schon ein Thema, was diskutiert wird, aber die Frage ist auch, wird es in Zukunft Alternativen dazu geben? Oder also ich weiß nicht, wird Google noch was rausbringen mit einem DeepMind zusammen oder ähnliches? Und ich glaube, wir stehen erst am Anfang quasi des Trends oder des Bereichs, wo noch mehr der großen Tech-Player auch mehr Anstrengungen dort machen werden. Und aber ja, ich sehe auf jeden Fall ein Risiko, was dahinter ist, aber ich schätze mal, es gibt auch über die Zeit mehrere Alternativen.
Cool. Peter, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht, viele coole Themen und dann ja, freue ich mich auch aufs nächste Mal, ja?
Danke, Jan. Schönen Tag.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war Peter Specht von Creandum. Ich habe es angekündigt, wir haben es gehalten. Es war wirklich eine coole Sendung, finde ich. Sehr, sehr viele spannende Themen drin. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Es kommen noch weitere tolle Interviews nachher. Es lohnt sich also wieder reinzuschalten. Oder ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.